Ja, sehr geehrter Herr Professor Krasse, sehr geehrter Herr Prorektor Professor Dr. Spessart, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, verehrte Gäste. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute zum Thema Klimawandel und Gesellschaft mit Herrn Professor Krasse bekannt machen zu dürfen. Herr Professor Krasse, ich glaube, das kann man mit Recht sagen, ist einer der renommiertesten deutschen Klimaforscher, vielleicht auch in der Vergangenheit der renommierteste, würde ich mir auch mal trauen, zu behaupten, deutsche Klimaforscher. Seine wissenschaftlichen Leistungen und sein umweltpolitisches Engagement hier zu würdigen, auch nur annähernd angemessen zu würdigen, würde einen erheblichen Teil der Vortragszeit beanspruchen. Deshalb möchte ich mich hier auf ganz wenige skizzenartige Aspekte beschränken. Herr Professor Krasse leitete von 1994 bis 1999 das Weltklimaforschungsprogramm bei den Vereinten Nationen. Er hatte von 1992 bis 1994 und dann nochmals von 2001 bis 2004 den Vorsitz des Wissenschaftlichen Beirates Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung inne. Und er hat 1998 gemeinsam mit zwei Kollegen den Deutschen Umweltpreis erhalten. Er weist ein so breites wissenschaftliches Spektrum auf und hat so viele Aktivitäten, Ehrungen aufzuweisen, dass ich, wie gesagt, das auf die aus meiner Sicht zentralen begrenzt habe. Er ist seit einigen Jahren emeritiert, aber, wie ich glaube, sagen zu dürfen, in einem absolut produktiven Unruhestand, ständig noch unterwegs, kommt aus Göttingen von einer Beratung, hält hier den Vortrag und ist noch in so vielerlei Hinsicht eingebunden in diese spannende und wichtige Thematik für unsere Gesellschaft. Globale Erderwärmung, Klimawandel, was hat das für gesellschaftliche Folgen? Wir sehen, er hat seinen Vortrag auch schon sehr deutlich fokussiert. Ja, wir haben dieses Thema gewählt als Beitrag des Fachbereichs Sozialwesen. Es gibt auch einige andere Beiträge zu den Festwochen. Aber dieses Thema gewählt, weil es geeignet ist, Brücken zu bauen, zu schlagen, thematische Brücken zu schlagen zwischen den Fachdisziplinen der Fachhochschule Jena. Und wir haben Professor Krasse eingeladen, weil er, glaube ich, wie kaum ein anderer in der Lage ist, wissenschaftliche Erkenntnisse und gesellschaftspolitische Fragestellungen interessant, spannend, produktiv miteinander zu verknüpfen. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind und wir sind gespannt auf Ihren Vortrag und die anschließende Diskussion. Wir haben das schon abgesprochen. Er möchte auch die Diskussion zunächst selbst moderieren, bis auf mögliche Konfliktfälle, aber die erwarte ich nicht.
Liebe Frau Ludwig, danke für die Einführung. Es hat alles gestimmt. Wenn Sie natürlich noch mehr meiner Lebensstationen genommen hätten, hätten Sie vielleicht auch mal einen Fehler gemacht, so wie ich das heute beim Vortrag auch machen werde. Ich begrüße Sie alle zu einem Vortrag, den ich in der Form wie heute noch nicht gehalten habe, denn mein Fach ist derartig lebendig, dass immer wieder etwas Neues dazukommt. Wie Frau Ludwig schon gesagt hat, der Überbau heißt Klimawandel und Gesellschaft und ich habe es etwas eingeengt heute. Die Debatte können wir aber natürlich über das große Thema führen. Ich möchte am Beginn erzählen, wie aus einem nachhinkenden Land, der Bundesrepublik Deutschland, auf dem Sektor Klimaforschung und Debatten über Klimaänderungen ein Vorreiterland geworden ist. Ich war zum Teil beteiligt. Und zwar können die aus dem Westen unseres Landes stammenden sich noch erinnern an einen Titel des Magazins Spiegel aus dem Jahr 1986, als der Kölner Dom in die Nordsee gestellt wurde. Und zwar als Folge eines Memorandums der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Daraufhin hat die Deutsche Meteorologische Gesellschaft Protest angemeldet und hat den Arbeitskreis Energie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft aufgefordert, wenn Sie schon über Klima reden möchten, dann sollten Sie doch wenigstens in diesen Arbeitskreis mindestens 2 Klimatologen aufnehmen. Die Physikalische Gesellschaft hat das genehmigt und hat gesagt, dann schickt uns 2. Einer von diesen beiden war ich, der andere Herr Schönwiese von der Universität in Frankfurt. Und als ich dann in dem Arbeitskreis Energie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft einen Vortrag gehalten habe und einen Fehler am Anfang machte, der Fehler lautete, ich sagte, wenn man mich auffordern würde, über die Sicherheit von Kernkraftwerken zu reden, dann würde ich dies ablehnen, weil ich zu wenig von diesen Sicherheitsvorkehrungen verstehe. Dann schrie einer aus dieser Arbeitsgruppe Energie in den Saal, wollen wir den überhaupt weiterreden lassen? Und dann hat ein Professor für Physik der Universität Bonn, der später mit mir in der Enquetekommission des Deutschen Bundestages Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre war, Klaus Heinloth, gesagt, und da wir beide Oberbayern sind, können wir im Dialekt miteinander reden, der ist nicht so, der ist aus Bayern. Und dann durfte ich wieder weiterreden. Am Ende dieses Tages war ich zum Hauptautor einer Wiederauflage des Memorandums gemacht worden und dieses wurde dann im Dezember 1986 fertiggestellt und im Januar 1987 wurde ich mit den anderen Co-Autoren und den Präsidenten dieser beiden wissenschaftlichen Gesellschaften nach Bonn ins Forschungsministerium eingeladen und was man wollte war, uns die Veröffentlichung zu verbieten. Jetzt werden einige staunen und sagen, das ist ja die Bundesrepublik Deutschland, West damals war ja ein demokratisches Land. Wie kann man denn Wissenschaftlern verbieten, ein Memorandum zu veröffentlichen? Den ganzen Tag im Januar 1987 wurde dann gesucht, enthält dieses Memorandum Fehler? Es wurde nichts Wesentliches gefunden, außer ganz kleinen Dingen, die man mit Umstellung eines einzigen Wortes hätte verbessern können. Und dann fragte ich den noch anwesenden Abteilungsleiter, denn der Staatssekretär, der das veranlasst hatte, war schon verschwunden, warum wollt ihr, dass dies nicht veröffentlicht wird? Und seine entwaffnende Antwort war, dies ist schlicht politisch nicht opportun. Dann sind die beiden Präsidenten der beiden wissenschaftlichen Gesellschaften, in Bayern würde man sagen, mit eingezogenem Schwanz, weggegangen und wir alle hatten die Vorstellung, na, ist halt nichts. Wir können das nicht so, wie wir es ursprünglich geplant hatten, veröffentlichen. Wenige Wochen später rief mich der Präsident der Physikalischen Gesellschaft, später wurde ich sein Kollege in der Max-Planck-Gesellschaft, an und sagte, die Broschüre muss jetzt raus. Das war stark übertrieben, das Wort Broschüre, denn es waren 8 locker betippte Seiten für dieses Memorandum, das dann später in den physikalischen Blättern veröffentlicht worden ist. Und bei der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft im März 1987 wurde es dann veröffentlicht, das Memorandum mit dem Titel Warnung vor weltweiten Klimaänderungen durch den Menschen. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich vor allem die Jüngeren unter Ihnen testen möchte und fragen möchte, wer hat im Jahr 1987 nach dieser Veröffentlichung eines Memorandums zweier wissenschaftlicher Organisationen in der Politik als hochrangiger Mensch reagiert. Es ist das Jahr 1987 und wir haben die Regierung Kohl.
Franz Josef Strauß.
Jawohl, Franz Josef Strauß. Danke, dass Sie das wissen. Die meisten sagen in solchen Fällen Töpfer, gelegentlich sogar Angela Merkel. Und dann sage ich immer, die war damals noch in ihrer Nische in der DDR, geschützt von der evangelischen Kirche und in der Physik irgendwo, in den Naturwissenschaften, wo es nicht gefährlich war. Und er hat gesagt, Franz Josef Strauß, an die deutsche Bundesregierung sich wendend, eine große Industrienation kann ein so großes Thema nicht verschlafen. Er plädiert für die Einrichtung eines wissenschaftlichen Klimabeirates der Bundesregierung. Der wurde dann angebunden an das Ministerium, das uns die Veröffentlichung untersagen wollte. Also ein gutes halbes Jahr später war das dann soweit. Und da Norddeutschland und Süddeutschland sich nicht einigen konnten auf einen Vorsitzenden, sagte die uns zusammenrufende Mitarbeiterin im Forschungsministerium von Herrn Riesenhuber, in solchen Fällen ist es günstig, man nimmt den Jüngsten. Und ich war der Jüngste unter diesen ausgewählten Leuten, also wurde ich dann zum Vorsitzenden dieses wissenschaftlichen Klimabeirates der deutschen Bundesregierung. Das war alles noch vor der großen Wende in der Bundesrepublik Deutschland. Und jetzt möchte ich nach dieser kleinen Vorrede in meinen Vortrag einsteigen und mal sagen, an diejenigen, die keine Klimatologen sind, dass eigentlich drei Klimaparameter gleichzeitig unsere Überlebensparameter sind. Also ist Klima die unterstrichen wichtigste natürliche Ressource. Und das werden Sie gleich sehen. Es ist die Energie von der Sonne, das Wasser vom Himmel, sowie Nahrung und Sauerstoff von den Pflanzen. Dies alle sind zentrale Klimaparameter, und zwar gehören sie unter die ersten fünf der Klimaparameter. Also wenn sich Klima rasch ändert, ist alles Leben betroffen und gefährdet. Beachten Sie das Wort rasch. Wenn das langsam geht, dann gleicht sich das Leben an. Da kommt dann die Frage auf, wie schnell kann ein Wald wandern? Ungefähr 10 bis 20 Kilometer pro Jahrzehnt. Wenn man aber 2 Grad Celsius Erwärmung hat, dann heißt das für die Kontinentalgebiete 400 Kilometer wandern. Und wenn man das in ein Jahrhundert steckt, dann kommt da die Natur nicht mehr mit. Das schönste Beispiel haben wir im eigenen Land. Ein Erstklässler kann in der Bundesrepublik Deutschland alle Baumarten, die es bei uns gibt, auswendig lernen und hersagen. Warum haben wir so wenig Baumarten? Weil wir in der Region der Welt wohnen, wo in den letzten paar Millionen Jahren das Hin und Her zwischen Intensivphase der Eiszeit und Zwischeneiszeit die größten Ausschläge zeigt, sodass nur relativ wenig Baumarten diese Wanderung von der Riviera, das war der nördlichste Punkt mit hochstämmigem Wald in West- und Mitteleuropa, bis fast zum Nordkap durchführen konnte. Die Fichte ist so ein Baum, die das geschafft hat. Also wir haben eine ganz zentrale Abmagerung der biologischen Vielfalt bei den Baumarten verglichen mit anderen Regionen mittlerer Breiten. Und das geht über sogenannte rasche Klimaänderungen und rasch war Ausstieg aus der Intensivphase der Vereisung hinein in eine Zwischeneiszeit, das dauert etwa 10.000 Jahre. Also in 10.000 Jahren wanderte der Wald von der Riviera wieder fast bis zum Nordkap. Und dabei hat die globale mittlere Temperatur sich angehoben um 5 Grad Celsius. Also der Unterschied zwischen intensiver Vereisung, als hier in jener Tundra war, und der Wald südlich der Alpen sozusagen seine nördliche Begrenzung hatte, der Unterschied ist 5 Grad zwischen Palmen am Gardasee und Ende eines Gletschers. Im globalen Mittel nur 5 Grad. Wenn wir jetzt reden über Klimaänderungen von 1, 2, 3 oder 4 Grad in wenigen Jahrhunderten oder 2 Grad sogar in ein einziges Jahrhundert gedrängt, dann ist klar, dass das bedrohlich ist für die Anpassungsfähigkeit der natürlichen Ökosysteme, nicht unserer gemanagten Ökosysteme. Die deutschen Bauern werden das locker abwettern, kann man sagen. Die sind eingestellt auf die Politikänderungen aus Brüssel und da müssen sie relativ rasch und massiv immer wieder reagieren und die werden dann eben was anderes anbauen, wenn das nicht mehr opportun ist. Ich kenne Weinbauern in Südtirol, die haben inzwischen den Riesling aussortiert, weil sie sagen, die Sommer sind zu heiß geworden und der Riesling verspricht nicht mehr das, was er früher lieferte und dann kommt eben Merlot als die nächste Traube, die etwas wärmeres Klima gut abkann. Also die passen sich an oder sie pflanzen Mais in Südschweden, wo es früher keinen Mais gab, weil es zu kühl war dafür. Also die Landwirtschaft wird das relativ einfach überstehen in unseren Breiten, aber nicht die Waldbauern. Deswegen hat das Bundesland Bayern zum Beispiel im Rahmen des Klimaschutzprogrammes des Freistaates Bayern viel Geld in die Hand genommen für die Anpassung der Wälder. Es gibt keine Stütze mehr für Pflanzung von Fichten, weil man beobachtet hat, dass in den letzten heißen Sommern und den Jahren danach jeweils die Fichtenmonokulturen abgestorben sind wegen des Borkenkäfers, weil der eine Population mehr pro Jahr organisieren kann und weil die Bäume in den etwas trockener gewordenen Sommern die Abwehrkräfte nicht mehr hatten, die sie früher hatten gegenüber dem Borkenkäfer. Und in Mittelfranken allein sind in den letzten Jahren jedes Jahr in der Größenordnung 5.000 bis 10.000 Hektar Fichtenwald vorzeitig gefällt worden, weil es eben die Anpassung nicht mehr gibt. Man kann eine einfache Faustregel aufstellen. Wenn der Niederschlag 650 mm pro Jahr unterschreitet und die Mitteltemperatur eines Jahres über 8,5 Grad Celsius liegt, dann ist ein Fichtenwald nicht mehr auf Dauer überlebensfähig. Also das hat man gelernt in den letzten Jahren und deswegen wird jetzt der Wald in Bayern mit staatlicher Hilfe umgebaut. Ich zeige Ihnen jetzt eine Folge der Klimaänderungen. Und zwar die regionalisierte Meeresspiegeländerung seit 1992. Warum seit 1992? Weil wir seit dieser Zeit Sensoren im Weltraum haben, die alle 10 Tage, das sind Radargeräte, ausreichend Daten liefern, um den mittleren Meeresspiegel in bestimmten Ozeanbecken feststellen zu können. Also man mittelt über Milliarden von Radarpulsen und dann weiß man, wie hoch der Meeresspiegel war, weil der Abstand zwischen Satellit und Meeresoberfläche pro Radarschuss auf etwa 2 Zentimeter genau gemessen werden kann. Und wenn Sie das Bild ansehen, dann überrascht Sie zunächst, dass das sehr ungleich verteilt ist. Also alle reden immer wieder vom mittleren Meeresspiegelanstieg. Wenn Sie über dieses Bild jetzt sauber integrieren, über alle Ozeanbecken, dann werden Sie feststellen, das sind etwa 3 bis 3,4 Millimeter pro Jahr Anstieg. Und hier ist angedeutet, dass es Regionen gibt, wo das 1 Zentimeter pro Jahr überschritten hat. Und Sie sehen aber auch Regionen, die blau eingefärbten, wo der Meeresspiegel abgesunken ist. Und wenn Sie etwas Verständnis in der Ozeanographie haben, dann stellen Sie fest, diese Absinkgebiete sind Tiefdruckgebiete im Ozean. Das sind die Golfstromringe oder die Ringe und die Mäander vom Kuroshio. Denn der Ozean hat genauso wie die Atmosphäre Hoch- und Tiefdruckgebiete und die sind nur im Ozean etwas kleiner, 500 Kilometer Durchmesser typischerweise, während ein Tiefdruckgebiet in der Atmosphäre 2 bis 3000 Kilometer Durchmesser hat. Und sie leben etwas länger, ein halbes bis ein Dreivierteljahr. Und wenn Sie jetzt 2 Zeitpunkte haben und ziehen die voneinander ab, dann kann da an einer Stelle jederzeit mal ein Tiefdruckgebiet auftreten, wo vorher keines war, 20 Jahre vorher. Und deswegen ist das ein Auf und Ab im Ozean, aber im Mittel 3 bis 3,5 Millimeter pro Jahr Anstieg. Das ist schneller in den letzten 20 Jahren als vorher im Mittel des 20. Jahrhunderts. Im 20. Jahrhundert stieg der Meeresspiegel um 1,8 plus minus mindestens 0,5 Millimeter an, weil die Pegelmessungen, die wir bis dahin nur hatten, sehr ungenau sind, weil ja tektonische Bewegungen der Kontinente mit einzurechnen sind. So sinkt zum Beispiel die Deutsche Bucht als Reaktion auf die Entlastung Skandinaviens vom Eis momentan immer noch so mit 1 bis 1,5 Millimeter pro Jahr ab, während Skandinavien im zentralen Teil um einige Millimeter pro Jahr herauswächst und der gesamte Anstieg beträgt zurzeit etwa 230 Meter für Teile Skandinaviens und das geht immer noch weiter, weil die Erdkruste sehr langsam auf solche Entlastungen von Eiskörpern reagiert. Also dies ist auch eine Folge der Klimaänderungen durch uns. Man kann zwar nicht sagen, sind 80% von uns oder wären es 120% gewesen, wenn nicht die Natur, die bei Zeitskalen von Jahrzehnten sehr schlecht bisher verstanden ist, dagegen gearbeitet hat oder mitgearbeitet hat. Ein Teil dieses Anstiegs, und zwar der wesentlichste, kommt von der Ausdehnung des Meerwassers. Es dehnt sich, weil es wärmer wird, aus. Würden wir den gesamten Ozean ausdehnen oder erwärmen können um 1 Grad Celsius, ist der Meeresspiegelanstieg etwa 60 Zentimeter. Das hängt dann noch davon ab, bei welchem Salzgehalt das passiert, aber im Mittel kann man sagen, 1 Grad Celsius Erwärmung liefert 60 Zentimeter Meeresspiegelanstieg. Der andere große Beitrag ist der Schwund der Gebirgsgletscher und ein mittleres Abschmelzen Grönlands. Aber Grönland ist in einem eigenartigen Zustand, es wird innen dicker. Im Inneren Grönlands gibt es kräftigen Zuwachs an Eis. Und an den Rändern schmilzt es schneller ab als früher und der Nettoeffekt ist ein kleiner Beitrag zum Meeresspiegelanstieg, der allerdings in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Wenn man es über das ganze 20. Jahrhundert nimmt, dann hat Grönland relativ wenig zum Meeresspiegelanstieg beigetragen. Und bei der Antarktis sind die Fehlerbalken noch sehr hoch. Es deutet sich ein Beitrag zum Meeresspiegelanstieg an. Aber diese Daten stammen erst aus den allerletzten Jahren von neuen Satellitendaten. Ich zeige das Bild hier bewusst über das Klimasystem, weil es Ihnen zeigen soll, was eigentlich in einem Klimamodell enthalten sein muss, wenn es Klima vergangener Zeiten nachbilden möchte oder in die Zukunft blickt. Wir haben dies als einziges Werkzeug getestet an der Vergangenheit und am heutigen Klima in die Zukunft zu blicken. Verifizieren können wir es nicht. Wie wollen Sie eine Vorhersage für 2100 verifizieren? Sie können nur sagen, dieses Modell, das ich verwendet habe, hat das 20. Jahrhundert gut nachgebildet, hat bei gegenwärtigem Klima die Variabilität getroffen und die mittleren Temperaturen und Niederschläge und den Blattflächenindex und was da so alles in den größten Modellen schon steckt, auch einigermaßen gut nachgebildet. Wirklich testen können Sie es erst später, ob das richtig war, diese Vorhersage. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Die großen Forschungseinrichtungen haben inzwischen sogenannte Erdsystemmodelle. Das heißt, sie müssen den Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre nicht mehr ins Klimamodell stecken, sondern alles, was sie benötigen, ist die Emissionscharakteristik. Wo wird wie viel von welcher Substanz in die Atmosphäre abgegeben? Damit können Sie diese Modelle inzwischen treiben und es wird dann ausgerechnet, wie viel Kohlendioxidgehalt dann in der Atmosphäre sein wird, wie viel Wasserdampf und welches Klima sich dabei einstellt. Dabei sind auch die Böden schon integriert, die Pflanzentypen, das ist alles in den Modellen inzwischen drin. Es sind die größten Computercodes, die die Menschheit bisher entwickelt hat. Und das können in der Größenordnung 4 oder 5 Institutionen inzwischen. Vor 4 oder 5 Jahren hätte ich sagen müssen, 2 können das, aber jetzt werden es immer mehr und normale gekoppelte Ozeanatmosphäre-Landmodelle betreiben inzwischen etwa 20 Forschungszentren weltweit. Aber die Erdsystemmodelle sind noch ein bisschen spärlicher verteilt. Ich zeige jetzt mal so eine mittlere Größe, eine der wichtigsten Klimagrößen überhaupt, die Temperatur an der Ozeanoberfläche. Das ist aus Satellitendaten abgeleitet für die Zeit von 1988 bis 2005 in unserem Institut, in meiner früheren Arbeitsgruppe. Sie sehen, dass es große Regionen gibt, um den Äquator herum, wo die Temperaturen mindestens 26 Grad Celsius überschreiten, in vielen Fällen auch 28 und es gibt sogar kleine Stellen, wo 29,5 Grad das Jahresmittel der Ozeanoberflächentemperatur ist. Da habe ich dann das Wort Warm Pool dazu geschrieben, also der warme Pool, den wir in der Fachsprache so nennen, in der Region um den maritimen Kontinent herum, also Indonesien und Neuguinea und bis hinein in den Indischen Ozean. Ein anderes wesentliches Faktum aus der Klimatologie ist der Netto-Süßwasserfluss an der Ozeanoberfläche. Das heißt, Niederschlag minus Verdunstung, was kommt daraus? Wird der Ozean an der Stelle weniger salzhaltig oder wird er salzhaltiger, weil die Verdunstung überwiegt? Und wenn Sie in der Schule aufgepasst haben, dann erkennen Sie dieses Bild wieder. Um den Äquator herum gibt es sehr viel Niederschlag. Das sehen Sie daran, dass dort die negativen Zahlen auftreten. Das heißt, es wird viel weniger verdunstet, als Niederschlag hineinfällt. Das sind diese lila eingefärbten Teile. Und das ist sehr schön um den Äquator herum. Und wenn ich jetzt ein Filmchen dabei hätte, monatsweise das zeige, dann sehen Sie, wie das pulsiert mit dem Stand der Sonne. Das geht auf und ab, jedes Jahr immer wieder oder fast wieder dasselbe. Und dann fällt Ihnen wahrscheinlich noch auf, dass in den Gebieten mit den warmen, nordwärts gerichteten Strömen, dem Golfstrom und dem Kuroshio, auch ein Überhang an frischem oder Süßwasser ist. Das sind die Regionen, wo es außerhalb der Tropen auch sehr viel auf den Ozean regnet. Und das alles ändert sich mit jeglicher Temperaturänderung, weil sie ja unterschiedliche Verteilung von Land und Ozean haben, ist eine Erwärmung nie gleich. Sie ist immer unterschiedlich in unterschiedlichen Regionen und damit jeder andere Klimaparameter auch. Es wird viele Regionen geben, die mehr Wasser bekommen, denn es gibt ein Naturgesetz, die sogenannte Clausius-Clapeyron'sche Gleichung, die sagt, wie viel Wasserdampf bei welcher Temperatur maximal in der Atmosphäre sein kann. Und diese ist sehr stark temperaturabhängig, mit 7 bis 8% pro Grad Celsius. Deswegen weiß jeder von Ihnen, dass die Wolkenbrüche im Sommer auftreten und nicht im Winter. Der Hintergrund ist schlicht diese Clausius-Clapeyron'sche Gleichung, die mit 7 bis 8% pro Grad Celsius den Wasserdampfgehalt in der Luft anhebt bei Erwärmung. Und dann ist halt viel mehr Wasserdampf frei werden bei Kondensation, bei aufsteigender Luft, dass mehr Wasser aus der Atmosphäre fallen kann. Und das kann bis zu 1 Meter pro Tag gehen. Also die extremsten Niederschläge auf dieser Erde sind etwa 1 Meter Niederschlag pro Tag in manchen der tropischen Wirbelstürme. In Deutschland ist der Extremniederschlag bisher in Sachsen gemessen worden, und zwar im Jahr 2002. Auf dem Kamm des Erzgebirges gab es eine Station des Deutschen Wetterdienstes mit 312 mm Niederschlag in 24 Stunden. Das war ja dann auch das entsprechende Elbe-Hochwasser damit verbunden. Auch in meiner Heimat sind 200 oder 300 mm pro Jahr keine besondere Seltenheit. Ich stamme aus dem Berchtesgadener Land, da im Stau von Gebirgen kann das relativ hoch gehen. Die Zusammensetzung unserer Atmosphäre ist eine Besonderheit. Kein anderer bisher bekannter Planet kommt auch nur in die Nähe dieser Zusammensetzung. Wenn Sie alle klimarelevanten Substanzen aufsummieren, das sind die Spurengase plus das flüssige Wasser in den Wolken und das Eis in den Wolken und die kleinen Schwebeteilchen in der Luft, dann haben Sie etwa 3 Promille der Masse der Erdatmosphäre. Die anderen 997 Promille sind klimatologisch unter ferner Liefen, fast ohne Bedeutung. Wer das mal verstanden hat, kann auch leicht verstehen, dass wir durch die Änderung der Spurengase den Einfluss aufs Klima haben und nicht über den Sauerstoffgehalt. Fast alle von Ihnen werden sagen, wenn man lange genug in einem Klassenzimmer oder einem Hörsaal sitzt, dass man jetzt Stoßlüftung machen muss, um den Sauerstoff hereinzuholen. Das ist falsch. Sie müssen lüften, um das Kohlendioxid hinauszubringen. Denn es gibt Lüftungsverordnungen der Schulbehörden, in denen steht, bei welcher Klassengröße und welcher Klassenraumgröße nach wie vielen Minuten eine Stoßlüftung durchgeführt werden muss, damit man die Konzentrationsschwäche oder eventuell auch das Kopfweh bei den Schülern vermeidet. Man sagt immer so als Grenze 1500 Millionstel Volumenanteile Kohlendioxid ist zu unterschreiten, weil sonst relativ viele von uns Konzentrationsschwächen bekommen. Denn der Sauerstoffgehalt hat sich dabei ja nur um wenige Zehntel Prozent von 20,95 auf vielleicht 20,5 abgesenkt. Und diesen Unterschied könnten Sie jederzeit bewerkstelligen, wenn Sie in einem Hochhaus nach oben gehen. Dann ist der Sauerstoff um die gleiche Menge abgesunken, denn mit 8 Meter Vertikalunterschied, also Höhenunterschied, haben Sie 1 Hektopascal Luftdruckunterschied in der unteren Atmosphäre. Also wer im Hochhaus oben wohnt, hat entschieden weniger Sauerstoff als der, der unten ist. Und trotzdem wird er nicht sagen, mir fehlt der Sauerstoff. Das war eine kleine Einfügung bezüglich Lüftungstechniken. Nun zu der Reihung der Treibhausgase. Sie werden das schon, weil Sie ja zur gebildeten Bevölkerung gehören, schon gelesen haben und inzwischen auch verinnerlicht haben. Der wichtigste Parameter in der Atmosphäre, was Bedeutung für das Klima anbelangt, ist der Wasserdampf, ohne jeden Zweifel. Etwa 2/3 des Treibhauseffektes der Erdatmosphäre gehen auf den Wasserdampf zurück. Da er so stark temperaturabhängig ist, macht er alles mit, was ihm die anderen langlebigen Treibhausgase vorschreiben. Also wenn Kohlendioxid in der Konzentration ansteigt, gibt es einen kleinen Anstoß zur Erwärmung. Der wird multipliziert durch den Wasserdampf. Das ist inzwischen klar. Es war lange Zeit etwas umstritten, aber die Messungen haben das gezeigt. Kohlendioxid trägt nur etwa 1/7 des gesamten Treibhauseffektes der Erdatmosphäre, hat aber die lange Lebensdauer, bis der Überhang an Kohlendioxid in den tiefen Ozean geraten ist und dann für Jahrhunderte sozusagen ferngehalten worden ist, dauert es 100, 200, 300 Jahre, je nachdem in welchem Ozeanregion Sie sich befinden. Der Atlantik ist der Ozean, der am schnellsten hinuntermischt. Und es gibt nur einige Stellen, wo Kohlendioxid rasch ins Innere des Ozeans gelangen kann. Die liegen hauptsächlich im Atlantik, wie ich schon angedeutet habe, aber auch etwas im südlichen Ozean, also in dem Ring und um die Antarktis. Die Stickstoffoxid oder Lachgas, wie es im Deutschen häufig heißt, ist nur 1/30, genauso wie Methan. Und Ozon ist wichtiger, trägt ungefähr 1/10 des Treibhauseffektes von insgesamt 30 bis 35 Grad Celsius. Das ist für die meisten nur ein Ultraviolettfilter, aber nicht das drittwichtigste Treibhausgas. Das, glaube ich, haben die meisten, die hier zugehört haben, noch nicht gewusst, dass das Nummer 3 bei den Treibhausgasen ist. Und der Anstoß zu Klimaänderungen durch den sogenannten Photosmog, das heißt die Luftverschmutzung in der unteren Atmosphäre im Sommerhalbjahr, wir haben ja eine Photosmog-Verordnung in der Bundesrepublik Deutschland, dieser Anlass ist genauso wichtig wie alles aufsummierte Methan. Also das ist ein klimaändernder Faktor, der Photosmog. Methan selbst, normalerweise nur 1/30, ist aber, weil es von uns mehr als verdoppelt worden ist, trotz der relativ geringen Lebensdauer, das zweitwichtigste anthropogene Treibhausgas. Also nach dem Kohlendioxid kommt das Methan und dann erst das Lachgas und das Ozon ist schon dazwischen. Aber das Ozon hoch oben in der Atmosphäre vermindert zurzeit den Treibhauseffekt der Erdatmosphäre, weil es ja abnimmt oder abgenommen hat. Allmählich ist es stabil geworden, weil wir eine internationale Vereinbarung haben, das sogenannte Montrealer Protokoll, das erfolgreich ist und die chlorhaltigen Substanzen, die sehr lange leben in der Atmosphäre, jetzt fernhält. Und es dauert aber vielleicht noch 50, 60 Jahre, bis das Ozonloch über der Antarktis wieder geschlossen ist, bis sozusagen die Bedingungen aus der Zeit vor dem Eintritt des Ozonlochs wieder vorhanden sind. Die Wissenschaft weiß schon lange über den Treibhauseffekt Bescheid. Ich habe Ihnen hier aufgeschrieben, was John Tyndall, ein Ire, der in England gearbeitet hat, 1863 veröffentlicht hat. Wenn Sie das durchlesen, dann sind Sie wahrscheinlich erstaunt, wie präzise er das damals schon ausdrücken konnte, und es ist auch heute noch immer richtig. Also dies könnten Sie auswendig lernen als Kurzformel für die Definition des Treibhauseffektes der Erdatmosphäre. Weil wir diese Gase haben, die das Vordringen der Sonnenstrahlung nur schwach dämpfen, aber das Hinausstrahlen in den Weltraum der Wärmestrahlung stark behindern, gibt es eine Akkumulation von Wärme an der Erdoberfläche, die beträgt bei unserem Planeten, je nachdem, welche Randbedingungen Sie für den Planeten ohne die Treibhausgase definieren, 30 bis 35 Grad Celsius. Bei der Venus sind es über 400 Grad, beim Mars sind es 10 Grad. Beide Planeten, Mars und Venus, haben als Hauptgas Kohlendioxid in der Atmosphäre. 95 beziehungsweise 97% der Hülle der Atmosphäre sind in diesen beiden Planeten das Treibhausgas Kohlendioxid. Am Mars bei sehr geringem Druck und auf der Venus bei extrem hohem Druck. An der Oberfläche der Venus herrschen 60 Bar Druck durch die Atmosphäre, also 60 mal so viel wie bei uns auf der Erde, und am Mars sind es nur 10 Hektopascal Gesamtdruck an der Oberfläche, also ein Hundertstel von dem, was wir haben. Und da aber fast alles Kohlendioxid ist, reicht das schon beim Mars für einen Treibhauseffekt von etwa 10 Grad Celsius. Das überspringe ich. Gehen wir jetzt zur Temperatur- und Kohlendioxidkonzentration über der Antarktis. Denn dort haben die Wissenschaftler etwas geschafft, was vor 30 Jahren niemand geahnt hätte, dass wir das mal könnten. Die haben nämlich die Luftbläschen aus dem alten Eis der Antarktis untersucht. Und in der Antarktis ist so wenig an Beimengungen im Niederschlag, wegen der Reinheit der Luft, dass der Kohlendioxidgehalt in diesen Luftbläschen erhalten geblieben ist, die sich normalerweise im Inneren der Antarktis nach etwa 50 bis 100 Jahren abschließen von der Umgebung. Bis dahin ist die Luft noch im Austausch mit der Atmosphäre in diesen zwischen den Schneekristallen, aber dann ist es abgeschlossen und dann sinkt das immer weiter nach unten hinein und strömt in Richtung Ränder der Antarktis. Man hat dann Stellen gesucht, wo man möglichst weit zurückblicken kann, und in diesem Fall sehen Sie den Versuch, der ist erst vor wenigen Jahren gelungen durch Bohrungen von europäischen Gruppen bis zurück vor 800.000 Jahren. Und Sie sehen den Gleichklang zwischen Temperatur bei der Niederschlagsbildung, das kann man selbst aus den Isotopen des Eises herauslesen, und dem Kohlendioxidgehalt. Das hat nichts mit der Temperatur des Globus im Mittel zu tun. Das ist nur ein Beitrag zur mittleren Temperatur. Denn nur den Beitrag kann man in der Antarktis im Eis abschätzen. Deswegen sehen Sie auch, dass es dort einen Hub von etwa 10 Grad Celsius zwischen Warmphase und Eisphase gibt. Immer rauf und runter mit etwa 10 Grad Celsius. Ziemlich genau zunächst 4 bis 5 Mal im 100.000-jährigen Rhythmus. Und wenn man noch weiter zurückgeht, das hat man inzwischen bei Tiefseesedimenten geschafft, geht das dann über in eine 40.000-jährige Schwingung. Es ist noch ungeklärt, warum die Erdbahnparameter, die die Geige dabei spielen, die 40.000-jährige, 100.000-jährige, 450.000-jährige und 23.000-jährige Perioden besitzen, in bestimmten Konstellationen unseres Systems die 100.000-jährige Periode betonen oder früher die 40.000-jährige. Klimaänderungen durch die Menschheit seit 1750. Da habe ich jetzt mal aufgeschrieben, ich bin Physiker und liebe deswegen die Einheiten Energieflussdichten, also Energie pro Zeiteinheit und Flächeneinheit. Das ist sozusagen die zentrale Größe für unseren Planeten. Von der Sonne absorbiert unser Planet 237 Watt pro Quadratmeter im Jahresmittel über den ganzen Globus gemittelt. Unser Energiesystem, also Autofahren, Produzieren in der Industrie, Häuser erwärmen und so weiter, schafft es 0,03 Watt pro Quadratmeter im globalen Mittel Abwärme zu produzieren. Wenn Sie das mit 237 Watt pro Quadratmeter Wärme, die wir von der Sonne absorbiert bekommen durch die Oberflächen, wenn Sie das damit vergleichen, dann ist die Folgerung sicherlich, die Abwärme ist im Klimamaßstab nicht wesentlich. Also das können Sie als Klimaänderungsfaktor vergessen. Die Änderung der Landoberfläche durch uns hat schon mehr Gewicht. Das wird abgeschätzt auf 0,3 plus minus 0,2 Watt pro Quadratmeter. Das heißt, das Abholzen, das Verändern in der Landwirtschaft hat von 1750 bis heute etwa zu diesen Änderungen von 0,3 plus minus 0,2 Watt pro Quadratmeter geführt. Die Abschätzungen, die ich hier gebe, stammen aus dem zwischenstaatlichen Ausschuss über Klimaänderungen. Also ist die Folgerung, das ist nicht mehr vernachlässigbar. Die Änderung der Zusammensetzung der Atmosphäre, da ist der mittlere Strahlungsantrieb der Treibhausgase bereits bei 3 Watt pro Quadratmeter plus minus 0,5 angekommen. Und die Folgerung ist, dies ist der Hauptgrund für Klimaänderungen. Das ist äquivalent mit einer Erhöhung der Abstrahlung von der Sonne um 1,3%. Da die Sonne aber stabil ist in den letzten 11-jährigen Zyklen, hat sie keine signifikanten Änderungen nach oben oder unten gezeigt, ist das der Hauptgrund für die Klimaänderungen von uns. Nun, zur Gesellschaft. Wer emittiert denn? Hier sehen Sie das schöne alte Bild. Die Afrikaner fast nichts. Die Amerikaner viel, die Australier auch und ein paar reiche sogenannte Entwicklungsländer emittieren das Maximum. Also die höchsten Emissionen pro Kopf stammen von Katar mit etwa, hier ist es angegeben, mit 42,5 Tonnen pro Bürger und Jahr. Wenn Sie aber jetzt Landnutzungsänderungen integrieren, das heißt, wie gehen die Länder mit ihren Wäldern um? Oder welche Landwirtschaft treiben sie? Dann ist das Bild schon kräftig verändert. Dann sehen Sie auf einmal Länder wie Malaysia und Indonesien oder auch Guyana und Belize, die mehr emittieren als alle Industrienationen, weil sie extrem viel Wald roden und dabei der Kohlenstoff aus den Wäldern überwiegend in die Atmosphäre entweicht. Deswegen haben wir inzwischen ein massives Problem bei den internationalen Verhandlungen. Denn das Kyoto-Protokoll, das zurzeit ja noch das völkerrechtlich verbindliche Protokoll für Reduktionen von Emissionen ist, wurde vor etwa 20 Jahren konzipiert. Und damals waren die Industrienationen aber eindeutig die wesentlichsten Emittenten. Und wenn man weiter zurückblickt in der Geschichte, sind wir die Hauptverantwortlichen für die veränderte Zusammensetzung der Atmosphäre. Aber jetzt, pro Kopf gerechnet, schließen immer mehr Schwellenländer auf oder manche arme Entwicklungsländer, weil sie ihre Wälder mit hoher Rate zerstören, sind stärker bei den Emissionen beteiligt als ein Deutscher. Und hier ist die dazugehörige Liste. Sie müssen weit runtergehen, bis Sie mal als erstes Industrieland Australien finden. Und unter diesen ersten 24 werden Sie die Bundesrepublik Deutschland nicht finden. Wir haben inzwischen etwa 10 Tonnen Kohlendioxid pro Bürger und Jahr bei den Emissionen. Dieses Land hier, in dem wir uns heute befinden, hat die niedrigsten Emissionen aller Bundesländer. Warum? Weil Thüringen keine Großkraftwerke besitzt. Es ist nicht allein das Verdienst der Thüringer, sondern sie importieren den Strom im Wesentlichen aus Nordrhein-Westfalen. Dort ist die Emission pro Bürger und Jahr noch immer fast bei 16 Tonnen. In Bayern, die eigene Kraftwerke haben und quasi Selbstversorger sind, ist das inzwischen unter 6 Tonnen pro Jahr gesunken, weil sie moderne Industrie haben und relativ viel Kernkraftwerke hatten, die ja jetzt zum Teil schon abgeschaltet sind. Also in Bayern ist ein Vorzeigeland bezüglich Emissionen pro Kopf bei Versorgung mit Energie. Thüringen ist noch führend, wenn man nur die nackte Liste sieht, aber dann muss man auch hinterfragen, woher kommt denn dann der Strom in Thüringen. Nun, zur Störung des globalen Kohlenstoffkreislaufes. Das Bild ist mit den Zahlen übernommen aus dem Zwischenstaatlichen Ausschuss über Klimaänderungen der Vereinten Nationen und es zeigt Milliarden Tonnen Kohlenstoff mit Fehlerbalken pro Jahr. Bei Emissionen wie bei Senken. Wenn der Balken nach oben geht, sind es Emissionen. Also wir haben in den 90er Jahren, das ist das Mittel über die 90er Jahre, 6,4 plus minus 0,4 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre entlassen. Das war überwiegend Kohlendioxid, aber auch Methan ist dabei. Wir haben durch Abholzen 1,6 plus minus 1,1, da sehen Sie die Ungenauigkeit dieser Zahlen, in die Atmosphäre entlassen. In der Atmosphäre selbst sind über dieses Jahrzehnt gemittelt 3,2 Gigatonnen Kohlenstoff hängen geblieben. Das ist dann der Hub im Kohlendioxidgehalt. Wir hatten 590 und sind jetzt bei 695 Gigatonnen Kohlenstoff in der Atmosphäre in Form des Kohlendioxids. Nach unten gehen zwei Balken, da wird einer Sie überraschen. Es ist hier benannt als Terrestrial Sink. Das heißt, ein Teil des anthropogenen Kohlenstoffs wird zwischengelagert in der Vegetation und in den Böden. Dieser Wert ist unsicher, mit 2,6 plus minus 1,7 können Sie ja sehr gut sehen. Und der Ozean ist besser einschätzbar, weil man Direktmessungen hat über den Kohlenstoffgehalt in verschiedenen Tiefen und man den anthropogenen entdecken kann, weil ja der radioaktive Kohlenstoff vermindert worden ist dadurch, dass wir sehr alten Kohlenstoff aus der Erdkruste herausholen und dadurch der radioaktive Kohlenstoff verdünnt wird. Und jetzt können Sie im Inneren des Ozeans über die Isotope des Kohlenstoffs herauslesen, wie viel vom Anthropogenen da schon vorgedrungen ist, in welche Tiefen. Deswegen können wir relativ gut einschätzen. Und ich war ja im Weltklimaforschungsprogramm und damals hatten wir ein Projekt, das hieß World Ocean Circulation Experiment. Und da sind diese Daten aufgenommen worden. Man hat quer und längs in allen Ozeanbecken gemessen, bis unten bis zum Ozeanboden und daraus dann berechnet, wie viel von diesem Kohlenstoff in Zeiteinheiten hineingerät in den Ozean. Inzwischen kann man sogar aus dem Weltraum, und das zeigt, dass das erste Bild überhaupt dieser Art, Es ist von den Kollegen aus Heidelberg und Bremen auf dem europäischen Umweltsatelliten Envisat fliegt ein Gerät, das beigestellt worden ist von Deutschland und den Niederlanden, heißt Skiamaki, und es schafft es, den Säulengehalt des Kohlendioxids in der Atmosphäre zu messen. Und jetzt hat man über die letzten Jahre hinweg, denn der Satellit ist 2002 gestartet worden, über die nördliche Erdhälfte gemittelt und gezeigt, wie der Planet atmet. Sie sehen ja, dass es insgesamt mit der Konzentration nach oben geht, aber innerhalb eines Jahres eine relativ kräftige Amplitude auftritt. Das ist die Aktivität der Biosphäre. Im Sommerhalbjahr wird ja Biomasse gebildet und im Winterhalbjahr wird sie veratmet und dadurch sinkt und steigt der Kohlendioxidgehalt quasi im Rhythmus eines Jahres. Diese Daten sind natürlich extrem wertvoll. Hier in Jena am Max-Planck-Institut für Biogeochemie waren die ersten Schritte in diese Richtung gemacht worden. Schon vor 7 oder 8 Jahren, kann ich mich erinnern, haben Doktoranden dieses Instituts solche Untersuchungen gemacht. Die haben dann in Hamburg promoviert, weil hier an der Universität keine starke geowissenschaftliche Sektion ist, so wie wir das in Hamburg haben. Nun zu den Klimamodellen. Was sagen die denn jetzt für die Zukunft? Und dieses Bild zeigt Ihnen, was wir Mitte der 1970er Jahre konnten, was dann in den 1980er Jahren möglich war, 1990, 95, 2001 und 2007 bei den jeweiligen Bewertungen durch den zwischenstaatlichen Ausschuss. Was konnten die Modelle? Und dann sehen Sie, am Anfang haben Sie nur den Regen ausfallen lassen, Wolken kannten Sie nicht, die sind festgenagelt worden in ihrer Fläche und Art zurückzustreuen, aber geregnet hat es in den Modellen und Kohlendioxid ist aufgenommen worden als ein Störenfried. Dann kamen die Landoberflächen dazu, die Wolken, aber das Meereis ist in den 80er Jahren noch immer vorgeschrieben worden. Also man hatte keinen Meereiscode mit dabei, sodass das abgeschmolzen wäre, wenn es wärmer geworden wäre. Im Jahr 1990 war dann ein dünner Ozean unten angeflanscht sozusagen, der Wärme aufnehmen konnte, aber es war noch kein strömender Ozean. Dann kam im Jahr 95 der strömende Ozean dazu und die Sulfate in der Luft, also die Luftverschmutzung durch Verbrennen von Erdöl und Kohle. Dann im dritten bewertenden Bericht, TAR steht da drüber für Third Assessment Report, gab es dann schon eine echte Ozeanzirkulation, das Abfließen von Wasser auf den Kontinenten durch die Flüsse war mit enthalten und beim vierten bewertenden Bericht war dann die Luftchemie eingebaut worden und eine Wechselwirkung mit der Vegetation vorhanden. Also die Vegetation hat auf Dürrejahre im Modell reagiert und ist dadurch ist die Biomassebildung etwas anders verlaufen. Und das sind die Aussagen dieser Modelle aus dem Jahr 2007 jetzt genommen. Ich habe diese Abbildung angereichert durch zwei Balken. Der eine sagt, never experienced by Homo sapiens. Das heißt, wenn wir über die Schwelle gehen, dann haben wir ein Klima, das wir als Homo sapiens noch nicht erlebt haben. Der wärmste Abschnitt in der Menschheitsgeschichte, also seit Homo sapiens auf der Erde lebt, der war vor etwa 125.000 Jahren. Da war es grob um etwa 1 Grad verglichen mit dem vorindustriellen Wert wärmer. Dann habe ich noch eingetragen das 2 Grad Celsius Ziel, das inzwischen bei der 16. Vertragsstaatenkonferenz in Cancun akzeptiert worden ist von der Völkergemeinschaft. Das ist Beschlusslage. Also die Menschheit möchte, dass es nicht wärmer wird als 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Wert im Jahr 2100. Das ist ein ganz hehres Ziel. Das ist sehr schwer zu erreichen, aber aus der Sicht vieler Wissenschaftler nicht ausreichend. Darüber können wir später noch diskutieren, warum nicht. Dann sehen Sie verschiedene Szenarien. Rechts außen in den grauen Balken ist alles aufgezeichnet, was an Modellergebnissen für die mittlere Erwärmung auf der Erde herausgekommen ist. Das heißt, die Klimamodelle schwanken stark in ihren Aussagen. Im Bild selbst sehen Sie hellere Farben um die jeweiligen Hauptkurven herum. Das ist die Standardabweichung der Berechnungen der Modelle. Und Sie sehen auch noch eine orangefarbene Kurve. Die nimmt an, das mussten alle, die hier teilgenommen haben, das waren etwa 16 Klimamodellgruppen, mussten ein Szenario rechnen, wo es im Jahr 2000 zu einer Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen gekommen war, um zu zeigen, wie lange noch weitere Erwärmung auftreten wird, weil ja der Ozean noch nicht angepasst ist an diese Randbedingungen. Das geht über mehr als ein Jahrhundert, einige Gruppen haben das auch 500 Jahre lang gerechnet, es geht immer noch ein bisschen höher. Was Sie außerdem erkennen können, was für Frau Merkel und alle anderen Präsidenten oder Kanzler eine ganz wichtige, aber auch sie zögern lassende Information ist. Bis 2040 tut sich fast nichts, egal wie die Menschheit reagiert. Wegen der Verzögerung durch die trägen Komponenten des Klimasystems sind die Szenarien, die ja sehr unterschiedlich sind, das können Sie ja erkennen, von etwa 2 Grad Celsius Erwärmung verglichen mit dem Ende des 20. Jahrhunderts, bis zu etwa 4 im 21. Jahrhundert, die fächern erst später auf. Oder anders formuliert, Frau Merkel muss, wenn sie Kinder hätte, ihre Enkel fragen, ob das was genützt hat, was beschlossen worden ist. Und daraus können Sie erkennen, wie schwer es sein wird, für Politiker massive Entscheidungen zu fällen, wenn dann die Wissenschaftler sagen, na ja, das George W. Bush Szenario, das rote, unterscheidet sich von dem der Europäischen Union, das ist das blaue. Denn die Europäische Union ist viel agiler auf dem Sektor als viele andere Industrienationen, kaum bis 2040. Würde ich jetzt den Meeresspiegelanstieg zeigen, dann ist das nochmal um 100 oder 200 Jahre verzögert. Das heißt, der Meeresspiegelanstieg im 22. Jahrhundert, der wird jetzt in den nächsten paar Jahrzehnten Klimaschutzpolitik definiert. Denn die Geschichte, die Klimageschichte sagt ganz einfach, 1 Grad Celsius ist äquivalent zu 20 Meter Meeresspiegelanstieg. Denn vor 20.000 Jahren zum Höhepunkt der Vereisung, als es 5 Grad kälter war als vor unserer Aktivität, also vor der Industrialisierung, war der Meeresspiegel um 120 Meter niedriger. Und das ist immer so gewesen in diesen 400.000-jährigen Zyklen, ging das Kohlendioxid von 190 bei der Vereisung, Millionstel Volumenanteil, dann auf 280 bis maximal 300 Millionstel Volumenanteil. Wenn also Zeit ist, dann schmelzen Inlandeisgebiete ab. Da wir nur bis zum Ende des 21. Jahrhunderts rechnen, typischerweise, bisher in den Äußerungen an die Politiker, ist vom Meeresspiegelanstieg immer nur der erste kleine Teil gezeigt worden. Das ist eine wichtige Information für jemanden, der in der Marschniederung wohnt. Oder die Hauptfrage, die eigentlich jetzt hochkommt bei uns in der Wissenschaft, ist, wie lange haben wir denn den erhöhten Treibhauseffekt? Dauert das 300 Jahre, 500 oder 1000 Jahre? Wie reagiert der Ozean? Und wenn dann Grönland begonnen hat, massiv zu schmelzen, geht das weiter? Ist da irgendwo, ist da der Gleichgewichtszustand? Bisher gibt es keine saubere Antwort dazu. Das Diagramm, das ich Ihnen jetzt zeige, ist das Zentrale für die Überschrift meines Vortrags. Denn Sie sehen, was sagen denn Klimamodelle für die Umverteilung des Wassers aus auf unserem Planeten? Wenn Sie Schraffur sehen, dann deutet das an, dass die Modelle, in diesem Fall 90% aller Modelle, übereinstimmen in ihrer Aussage. Wenn Sie weiß sehen, dann gab es keine signifikanten Änderungen in den Modellen und deswegen hat man auch nichts gezeigt. Und das Vorzeichen stimmte auch nicht überein in vielen Fällen. Wenn Sie das von weiter hinten im Hörsaal betrachten, dann wird Ihnen klar, es gibt um den Äquator herum eine Zone mit Zunahme und in den hohen nördlichen und südlichen Breiten. Da fällt mehr Niederschlag. Und zwar geht das bis zum Ende dieses Jahrhunderts bei einem mittleren Szenario. Hier steht ja A1b als das gewählte Szenario. Im Sommer und im Winter der nördlichen Erdhälfte fehlen dann an einigen Stellen 20% oder mehr an Niederschlag. Und am stärksten betroffen ist Nordafrika. Und das deutet sich ja auch jetzt schon ab, deutet sich schon an. In Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten und auch in Israel und Saudi-Arabien hat der schon spärliche Niederschlag noch abgenommen in den letzten Jahrzehnten. Und die Modelle sagen, insgesamt fällt mehr Wasser vom Himmel. Das muss so sein bei einer erhöhten Oberflächentemperatur, aber es gibt Regionen, wo das kräftig abnimmt. Und es sind fast immer die semiariden Gebiete, also diejenigen, die jetzt schon Wassermangel haben. Deswegen meine Kurzfassung dieses Diagramms: Wer genügend Wasser hat, bekommt meist noch mehr, und wer an Wassermangel leidet, dem wird noch etwas genommen. Und daraus sagte die Gruppe der Kardinäle und Erzbischöfe und Bischöfe der katholischen Kirche aus den Entwicklungsländern voriges Jahr im Oktober im Vatikan bei einer Tagung: Klimaänderungen vergrößern die Ungerechtigkeit. Es ist bis in den Vatikan vorgedrungen. Und die Genannten haben am Ende dieser Konferenz, an der ich teilgenommen habe, weil das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung eine Studie beendet hatte, zusammen mit einer Hochschule in München, und ich der Chef des Beirates für das Projekt war. Und zum Schluss forderten die Bischöfe, Erzbischöfe und Kardinäle aus den Entwicklungsländern: Es darf das nicht mehr vorkommen, was ich bisher immer beobachtet habe. Bei all diesen internationalen Verhandlungen gab es vorne zentral immer einen Platz, der hieß Holy See, Heiliger Stuhl. Und der war immer leer. Da saß niemand. Und das habe ich den Bischöfen berichtet, dass ich da nie jemanden habe sitzen sehen. Und dann haben sie eine Petition veranlasst, an den Papst gerichtet, dass dies nicht mehr passieren soll, dass da niemand sitzt. Also dass sich die katholische Kirche auch engagiert auf diesem Sektor. Nun zum 2-Grad-Ziel. Ich glaube, ich bin auch so zu hören, weil ich eine relativ laute Stimme habe. Wenn Sie dieses Diagramm lesen, dann muss ich zunächst eine Bemerkung machen zu diesem Fächer der Erwärmungen, wenn wir nichts tun. Im Endeffekt ist das ein völlig übertriebenes Diagramm, sage ich selbst als Wissenschaftler, weil bei Temperaturänderungen von 4, 5 und 6 Grad im Extremfall unser Wirtschaftssystem längst reagiert hätte und die Emissionen zurückgehen müssen, weil wir nicht mehr können. Also diese Rückkopplung zwischen Klimasystem und Gesellschaft ist in diesen Szenarien nicht enthalten. Das heißt, die rote Kurve müsste selbst von sich aus abknicken, aber nicht in den blauen Bereich hinein. Und der blaue Bereich sagt, wenn wir das 2 Grad Celsius Ziel, das wir in Deutschland 1995 unserer Regierung empfohlen haben und das die Europäische Union im Jahr 2002 akzeptiert hat, wenn wir das nehmen und 1000 Gigatonnen Kohlendioxid noch als Emissionen zulassen, dann haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 25%, dass wir das Ziel nicht erreichen. Wegen der Ungenauigkeit über die Reaktion des Klimasystems, weil die Empfindlichkeit des Klimasystems nicht so genau eingeschätzt werden kann. Deswegen hat der wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderungen im Jahr 2009 der Bundesregierung empfohlen, bei den Verhandlungen in Kopenhagen auf die 750 Gigatonnen Kohlendioxid loszugehen. Das haben die kleinen Inselländer und viele Entwicklungsländer mitgetragen, aber wie Sie wissen, ist es ja in Kopenhagen zu keinem völkerrechtlich verbindlichen Abkommen gekommen, auch noch nicht in Cancun, jetzt in Durban, demnächst in Südafrika, Ende November, Anfang Dezember, könnte es zu so einem Protokoll kommen, aber keiner weiß es, ob es wirklich kommt, weil es eine gewisse Karambolage zwischen China und Amerika gibt. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind nicht bereit, ein kräftiges Klimaschutzabkommen zu akzeptieren. Die Chinesen wohl. Aber die Chinesen werden nicht reagieren, wenn die Amerikaner nicht mitmachen. Weil das ja die Hauptemittenten aus der Vergangenheit, aber auch noch heute bei den Industrienationen sind. Die Schlussfolgerung, die ist hart aus dem Diagramm, die lautet, die Menschheit muss aus der energetischen Nutzung der fossilen Energieträger aussteigen, bevor diese zur Neige geht. Das ist ungeheuer schwer, denn wenn Sie die Liste der wichtigsten Firmen dieser Welt sich ansehen, dann gibt es neben den 10 größten Versorgern mit fossilen Brennstoffen nur eine einzige, die noch ein bisschen bedeutender ist. Das ist Apple. Apple ist ganz oben. Ist die wichtigste Firma dieser Welt geworden. Aber dann kommt Exxon und all die Versorger mit fossilen Brennstoffen. Und gegen diese Phalanx Politik zu machen, ist keine einfache Sache. Ich kleide es mal in folgende Äußerung. Ich habe Frau Merkel, unsere Kanzlerin, darauf angesprochen. Warum, sagte ich ihr, laden Sie, wenn Sie über Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschland auf dem Stromsektor diskutieren, immer nur die Bosse der 4 Großen ein? EnBW und Vattenfall, einzeln genommen, speisen weniger Strom ins Netz ein als alle Erneuerbaren zusammen. Also müssten Sie den Sprecher für die erneuerbaren Energien auch an den Tisch bieten bei solchen Debatten. Ja, sagt sie, die Zeit ist jetzt gekommen. Aber ob sie es machen wird, ist wieder was anderes. Nun, zum Ende hin zu den erneuerbaren Energien. Da gibt es Freaks für Tiefengeothermie, Freaks für Biomasse, Freaks für Wellenenergie, alles Mögliche ist vorhanden. Und wenn Sie sich dann die Energieflussdichten ansehen, die diese Energieträger zur Verfügung stellen können, das technische Potenzial, dann sehen Sie, das ist alles mit Ausnahme der Sonne und des Windes mager. Also Biomasse-Nutzung für energetische Zwecke ist erstens mal Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion und zweitens eine Energieflussdichte, die ist zu gering, um irgendwas Wesentliches zu organisieren. Nehmen Sie mal die Zahl. Gedüngter Maisacker. 0,3 Watt pro Quadratmeter schafft er beiseite vom Angebot der Sonne. Und dann schauen Sie sich an, wie viel wir durchschleusen in Deutschland. 1,5 Watt pro Quadratmeter für unser System. Wir bräuchten 5 Bundesrepubliken nur Maisacker, um unsere energetischen Wünsche zu befriedigen. Wenn wir 20% unseres Landes dem widmen würden, dann ist immer noch fast nichts bewegt. Das können wir auch machen bei der tiefen Geothermie. Da gibt es Rechnungen, die sagen, wir könnten uns voll versorgen. Aber wenn das gemacht würde, dann kühlen wir das Erdinnere ab und irgendwann geht uns die Energie aus. 0,08 Watt pro Quadratmeter ist der Energiefluss aus dem Erdinneren nach oben auf der Basis des radioaktiven Zerfalls in der Erdkruste und ein bisschen kommt noch dazu davon, dass es im Erdinneren immer fester wird. Also es gibt einen Übergang von der Flüssigkeit in den Festkörper im Erdinneren und das setzt auch etwas Energie frei. Ozeanwellen noch viel kleiner. Was ich nicht aufgezeichnet habe, ist die Wasserkraft. Auch die ist klein. Wir nutzen sie fast völlig in der Bundesrepublik und was trägt sie bei? 0,022 Watt pro Quadratmeter. 4% unseres Stroms haben wir aus der Wasserkraft. Das ist fast so viel, wie die Norweger produzieren und die haben eine Vollversorgung, aber das sind ja auch nur 4 Millionen Menschen. Und wir haben 80 Millionen zu versorgen. Die Bayern haben 16 oder 15% Wasserkraftbeitrag zur Stromerzeugung, weil sie eine Kulisse besitzen, genannt die Alpen. Und da sind halt größere Höhenunterschiede vorhanden. Also wenn man mit erneuerbaren Energien uns alle versorgen möchte, muss man an die Sonne heran und vielleicht noch an die Windenergie in einigen Ländern. Aber ein Doktorand hier vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena, den ich mitbetreue, der hat in seiner Doktorarbeit gezeigt, was können wir denn maximal aus dem Wind abzweigen, ohne globale Klimaänderungen zu provozieren. Stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor. Sie haben die gesamte Nordsee im Abstand von jeweils 1 oder 2 Kilometern vollgestellt mit Türmen, etwas höher als der Kölner Dom, pro Windenergieanlage 5 Megawatt und dann versorgen Sie Mitteleuropa damit. Was ist dann die Nordsee für ein herannahendes Tiefdruckgebiet vom Atlantik? Es ist wie Hamburg, bremst viel stärker als eine Ozeanoberfläche. Und was ist die Folge? Das Tiefdruckgebiet füllt sich etwas rascher auf und dringt nicht mehr so tief ins Innere des Kontinents Europa. Das ist die Folge. Also es ist nicht unbegrenzt, was wir beim Wind haben, aber beinahe unbegrenzt ist bei der Sonne. In Deutschland werden immerhin noch 110 Watt pro Quadratmeter im Mittel an der Oberfläche von der Sonne angeboten. Das würde locker reichen. Und was sich da zum Schluss herausmendelt, ist natürlich eine Mischung aus Technologien und Politik und Zivilgesellschaft. Will sie das? Toleriert sie das? Sie sehen ja, was alles passiert, wenn man eine neue Speichermöglichkeit schaffen möchte. Ich habe zum bayerischen Ministerpräsidenten gesagt, er solle doch das Walchensee-Kraftwerk zu einem Pumpspeicherwerk umwandeln, damit die Photovoltaik Bayerns, die ja inzwischen 30%, 40% und 50% tagsüber bei schönem Wetter liefert, gespeichert werden kann. Dann war seine Antwort, aber der Kochelsee hat ja kein so sauberes Wasser wie der Walchensee. Wenn Sie das Wasser wieder zurückpumpen würden, würden Sie sozusagen den Walchensee ein bisschen verschmutzen. Ja, meine Antwort war, dann macht halt den Kochelsee sauber. Das kostet auf Dauer ein bisschen weniger, als zu sagen, das geht nicht. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich habe jetzt ein paar Diagramme aus den erneuerbaren Energien übersprungen. Zum Beispiel die Zeichnung, dass Strom an der Leipziger Börse immer dann besonders billig ist, wenn der Wind richtig bläst in Deutschland. Oder anders formuliert, die Windenergie senkt den Strompreis. Das hören Sie vom Herrn Großmann so nicht. Aber auf dem Spotmarkt in Leipzig ist das so. Ich glaube, ich gehe noch mal zurück, weil mir das so viel Spaß macht. Hier ist aufgetragen, und es ist ein sehr schönes Diagramm, weil man mal sieht, was braucht man denn eigentlich in Deutschland im Stromsektor. Alles zwischen 30 Gigawatt und 78 Gigawatt. Und immer dann, wenn der Wind mehr als 14 Gigawatt einspeist, wenn also die rötlichen Farben kommen und die gelben, dann liegt das unten bei einem Preis im Spotmarkt von fast 0 Eurocent für eine zusätzliche Kilowattstunde, weil es Überfluss im Netz gibt durch die erneuerbaren Energien. Und das wiederum zeigt aber auch das Diagramm. Ernst wird es erst hier mit der Energiewende. In diesem Jahr hatten wir ein wunderbares Beispiel. Im Mai waren nur noch 4 Kernkraftwerke am Netz. Und es hat locker gereicht, weil der Mai der Monat ist, wo man sich normalerweise hier unten bewegt. Es ist lange hell, es ist schon einigermaßen warm, es muss nicht mehr geheizt werden. Und alle Kernkraftwerke gehen normalerweise, wenn es irgendwie geht, in Instandhaltung oder Austausch der Brennstäbe. Da hatten wir nur noch 4 Kernkraftwerke am Netz, 17 haben wir, 18 weg, also gibt es noch 9. Und von den 9 waren wiederum 5 weggeschaltet. Und haben Sie irgendwas flackern sehen? In Deutschland eben nicht. Aber jetzt, sage ich mal als Meteorologin, was passiert, wenn wir die Kohle- und Gaskraftwerke nicht hätten? Mitte Dezember, vor Weihnachten, wo alles auf Hochtouren läuft und ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa liegt, kein Wind, und bei winterlichen Hochdrucklagen auch keine Sonne, Hochnebeldecke. Dann kommt der Ernstfall bei der Energiewende. Und es ist noch lange nicht gesagt, ob wir nicht dann zusätzliche Gaskraftwerke bauen werden, weil die sehr schnell mobilisierbar sind, die inzwischen annähernd 60% in der Effizienz haben. Steinkohle kommt fast an 50% Effizienz heran, Braunkohle ist bei 42% Effizienz und dann kommt der internationale Emissionshandel, der Kohlekraftwerke immer teurer macht. Glücklicherweise kann man sagen, weil die Externalitäten ja noch längst nicht in den Preis integriert worden sind. Jetzt zurück zum letzten Diagramm. Wir brauchen dringend ein völkerrechtlich verbindliches Protokoll zur weiteren Emissionsreduktion bei Ausweitung der Zahl der Länder mit Verpflichtungen. Leicht gesagt, schwer zu erreichen. Das Kyoto-Protokoll läuft mit dem 31. Dezember 2012 aus. Dann wird abgerechnet. Dann wird vom 1. Januar 2008 bis zum 31.12.2012 gemittelt und dann wird gefragt, habt ihr eure Ziele erreicht? Die Europäische Union wird sich so hinstellen und sagen, locker. Aber warum? Weil der Sozialismus in Europa beendet wurde, der real existierende Sozialismus, sodass es jetzt viele Länder gibt, die alles anbieten können zwischen minus 60 und minus 25% bei den Emissionen. Die Österreicher kaufen in Litauen oder in Polen ihre Emissionsrechte, weil diese Länder ganz stark zurückgefallen sind bei den Emissionen, nicht weil sie besondere Klimaschutzpolitik getrieben hätten, sondern weil sie nur alte sozialistische Technologie mit der typischen Verschwendungswirtschaft des Westens ausgetauscht haben. Immer noch viel zu hoch, verglichen mit dem, was notwendig ist, aber doch im Allgemeinen ein Faktor 2 in der Effizienz bei der Stromerzeugung. Denn es gab, als die DDR noch existierte, große Braunkohlekraftwerke mit 28% Effizienz. Jetzt ein neues, das bei Düsseldorf gebaut wird, mit 2,2 Gigawatt in Neurath bei Düsseldorf, hat immerhin 42% Effizienz. Würden man die alten wegschalten, wäre so ein neues Kraftwerk, auch wenn es Kohle und Braunkohle enthält, Klimaschutz. Aber es müssen die alten weg. Und da gibt es keine Verpflichtung, das zu machen. Denn wir waren ein Stromexportland erster Güte. Bis zur Energiewende haben wir etwa das Äquivalent von 4 Kernkraftwerken im Jahresmittel exportiert. Netto. Also wir haben natürlich auch Wasserkraftstrom von Österreich geholt und denen dann gelegentlich wieder was geliefert. Aber netto haben wir 4 Kernkraftwerke exportiert, weil die Erneuerbaren so schnell hochgefahren worden sind, dass dieser Stromüberfluss vorhanden war und deswegen haben wir eigentlich einen Sieg der Zivilgesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Das sehen die wenigsten so, aber ich sage immer wieder, die Konservativen in unserem Land haben der Energiewende nur deswegen zugestimmt, weil der Beweis angetreten worden ist, dass die Bürger, wenn sie es wollen, auch ein anderes System hochfahren können und dass man, jetzt nehme ich zum Schluss das Wort des früheren Kanzlers von Herrn Schröder, dass man das wuppen kann. Sonst wäre das nicht gelaufen. Und jetzt schauen 52 Nationen, die ein Einspeisegesetz haben wie wir, aber nicht die Erfolge vorweisen können, wie wir, weil die Bürger sehr skeptisch sind gegenüber ihrer eigenen Regierung. Auf uns schaffen die das. Also die Augen sind jetzt auf die Bundesrepublik Deutschland gerichtet. Werden die den Beweis antreten, dass sie wirklich die Energiewende schaffen? Denn ausgemacht ist das noch nicht, denn dazu ist sehr viel neue Infrastruktur notwendig. Raffiniertere Netze, Preisgestaltung in Abhängigkeit vom Angebot und von der Jahreszeit, da wird noch einiges geändert werden müssen, um das in Szene zu setzen. Ich höre auf, aber wir können noch weiter diskutieren. Danke.